Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also dann, Germanwings Airbus-Absturz. Saßen Leichen im Flugzeug? Hat man den Germanwings Airbus mit Leichen besetzt? Warum? Nun, vielleicht waren im Germanwings Airbus Körper, zum Beispiel die Körper der Austauschschüler, junge Menschen, deren Organe man bereits vor dem Start entnommen hatte, wäre eine Möglichkeit von vielen.
Was ist das für eine widerliche Theorie, mögen Sie vielleicht denken? Sie ist nur eine von vielen Erklärversuchen zum tragischen Absturz eines Germanwings-Flugzeugs am 24. März 2015 über den französischen Alpen. Sie kommt vom ehemaligen auf Karma-Suche seienden Schlagersänger Christian Anders, der im weltweit auch verwirrenden Netz seinem Recht nach Meinungsfreiheit nachgeht. Doch haben uns die Profis nicht teilweise auch verwirrt mit dem Schnellratespiel nach der Ursache? 24 Jahre alte Maschine, Billigfluglinie, vereiste Messfühler, Fly-by-Wire. Die Themen des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 28. März 2015. Krisenkommunikation, wie funktioniert sie? Katastrophenjournalismus, nach welchen Regeln? Die Katastrophe und die Meute. Der Katastrophenberichterstattung verweigert. Und auch im Studio Daniel Buß, herzlichen guten Abend. Wie hast du den 24. März wahrgenommen? Was hast du gerade gemacht, als die Maschine abstürzte?
Ich war tatsächlich auf der Buchungsseite von Germanwings und wollte einen Flug buchen. Das hat dann nicht funktioniert, weil die Seite zumindest bei mir, einen halben Tag lang überhaupt nicht aufrufbar war.
Über Krisenkommunikation schlechthin von Unternehmen, die Katastrophen bedroht sind, gleich mehr von Daniel Buß und wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
24. März 2015.
Meine Damen und Herren, dies ist ein tragischer und sehr trauriger Tag für die Germanwings und für die gesamte Lufthansa-Familie. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir heute über dem französischen Department Alpes-de-Haute Provence in Südfrankreich ein Flugzeug der Germanwings verunglückt ist.
Soweit ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Pressekonferenz nach dem tragischen Flugzeugabsturz. Ich sagte ja schon, Daniel Buß ist bei mir im Studio und er hat sich mal mit der Krisenkommunikation generell beschäftigt. Denn es gibt ja tatsächlich, wenn man eine Fluggesellschaft betreibt oder ein großes Chemieunternehmen, ein Kernkraftwerk, möglicherweise Regularien, wie man sich verhält, wenn man mit solch einem Unglück konfrontiert wird. Gibt es tatsächlich so etwas wie ein Training, Daniel? Hast du das recherchieren können?
Ja, das ist eine richtige Branche, die da so im Hintergrund groß geworden ist, muss man sagen. Gerade Fluggesellschaften trainieren den Ernstfall immer wieder. Szenarien, die dann ausgearbeitet werden von spezialisierten Agenturen. Ich habe mir sowas vor gut einem Jahr bei Condor einmal ansehen können. Dort spielte die Kommunikationsabteilung den Ernstfall. Und bei diesem Training wurde nicht der Absturz einer Maschine simuliert und was man dann macht, um Informationen rauszugeben und auch die Informationshoheit zu behalten, sondern, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Unfall am Boden. Da hat eine Maschine, die ist gerammt worden von einem Fahrzeug, von einem Feuerwehrfahrzeug auf dem Flugplatz in Teneriffa, das Szenario dort. Und die Fluggesellschaft trainiert dann, wie sie selbst möglichst schnell valide Informationen sammelt und wie sie mit der Presse umgeht. Hören wir doch mal rein.
Fließt Kerosin aus? Offenbar sind einige Passagiere beim Notausstieg verletzt worden. Ich füge nochmal hinzu, zu diesem Zeitpunkt wird der Flughafen geschlossen.
Wir haben jetzt auch alle Telefone natürlich auf 1 umgestellt und da sitzt einer aus unserem Backup-Team, der die Anrufe entgegennimmt, nichts sagt, aber notiert, wer anruft, wo, von welchem Medium er anruft, die Nummer, die E-Mail-Adresse und sagt, dass wir ein Statement versenden, sobald wir gesicherte Informationen haben.
Die Crew weiß nicht, ob schon alle Passagiere das Flugzeug verlassen haben. Die Passagiere stehen ratlos und geschockt auf dem Taxiway.
Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt an ein Statement mit mehr Informationen machen. Können wir denn die Flughafenpressestelle erreichen?
Nein.
Also für diese Pressemitteilung liegen dann auch schon etliche Vorlagen bereit für die diversen Szenarien, also alles, was man sich so denken kann. Und die Pressestelle muss dann im Ernstfall nur noch die Lücken füllen. Also welche Maschine war genau betroffen, wie viele Passagiere waren da laut Boardingliste mit drin. Und das alles ist sowas wie ein Stresstest für die PR-Abteilung, bei deren die Konzerne dann die Mitarbeiter gezielt unter Druck setzen. Hören wir dazu Johannes Winter, er ist der Kommunikationschef von Condor.
Wenn das Ziel die Kommunikation in einem Krisenfall ist, dann geschieht es auch so, dass Dienstleister Journalisten spielen. Ein Trick ist, dass natürlich Journalisten versuchen, über vermeintlich harmlose Fragen sich an den Kern des Vorfalls heranzutasten. Und in der Regel ist es ja auch so, dass wir hier im Kommunikationsteam mehr wissen oder mehr vermuten, als wir tatsächlich weitergeben können, weil die Information eben noch nicht gesichert ist. Und da bedarf es eigentlich simpler Disziplin zu sagen, ich habe Ihren Anruf aufgenommen, wir bitten um etwas Geduld, wir sind gerade dabei, die Fakten zu klären.
Also das ist professionell, das muss man professionell nennen, wenn man das trainiert und wenn Absolut. Man das vorher, natürlich kann man nicht in so einer Krisensituation anfangen zu überlegen, was machen wir. Wie lief das bei Germanwings, also von der Theorie in die Praxis überführt, leider muss man sagen, man wünscht sich das nicht, aber dann, wie hat es funktioniert?
Also ich habe bei den ersten Mitteilungen, beispielsweise auch auf Twitter, dann tatsächlich sehr viele dieser Sprachregelungen wiedererkannt. Die werden von den Krisen-PR-Agenturen sicher auch für alle Fluggesellschaften ähnlich sein. Was will man dann auch machen? Und also Germanwings hat zum Beispiel einen sehr klassischen Satz als erstes nach draußen gegeben, nämlich die aktuellen Medienberichte sind uns seit kurzem bekannt, noch liegen uns dazu keine gesicherten eigenen Informationen vor, wir werden die Medien schnellstmöglich informieren. Das ist sozusagen, um zu sagen, wir sind da, wir sind dran, gebt uns noch einen Moment, wir müssen hinter den Kulissen selbst noch schauen, was wir an Informationen bekommen. Und dann auch.
Aber du hast gesagt, die Serverseite war nicht aufrufbar, du hattest zufällig einen buchen wollen und das mitbekommen. Ist das, muss man sowas nicht auch bedenken, dass die Serverkapazität ausreicht?
Ja, also Germanwings hatte zum Beispiel auf Twitter dann irgendwann geschrieben, beachten Sie oder wir leiten in dieser Situation, verweisen wir auf unsere ständig aktualisierte Webseite. Wenn dann dieses Ziel letztlich, auf das hingewiesen wird, nicht erreichbar ist, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Das ist vielleicht nicht Teil der Kommunikationsstrategie gewesen oder der Vorbereitung, dass dann der Server auch down ist, weil möglicherweise mehr als nur Medienvertreter schauen wollen, wie kommuniziert dann tatsächlich eine solche Fluggesellschaft. Und dann ist auch ein Prinzip, das sehr schnell eingehalten wurde. Krisenkommunikation ist Chefsache. Auch das wurde eingelöst, etwa mit einer Videobotschaft des Chefs, die schon wenige Stunden nach dem Vorfall dann verbreitet wurde. Und Chefsache heißt in dem Fall auch, Germanwings ist ja Teil der Lufthansa Group, dann hat vor allen Dingen der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende kommuniziert und Präsenz gezeigt. Und es trainieren, um vielleicht von den Fluggesellschaften mal wegzukommen, auch diverse andere Branchen, also vor allen Dingen auch dort, wo viel Kundenkontakt ist, wenn es um Lebensmittel zum Beispiel geht. Ich selbst war als Student mal Schauspieler bei einem solchen Training. Das Szenario hier war ein europaweites Szenario, dass ein Erpresser Joghurtdrinks vergiftet hat. Und ich spielte so war meine Rolle, einen RTL-Reporter, der mit einem ganzen Kamerateam tatsächlich auf das Werksgelände dieses Molkereiherstellers vorgedrungen ist. Und wir haben einfach versucht, wahllos jeden Mitarbeiter, ob nun Kommunikationsmitarbeiter oder nicht, zu bedrängen und irgendwie Informationen herauszulocken.
Und wie haben die Mitarbeiter reagiert?
Naja, wie vorher einstudiert tatsächlich. Also es wurde getestet, ob das Training funktioniert hat. Das Ziel war nicht, das Kamerateam zurückzudrängen, wie ich das auch selbst vermutet hätte. Man hat mir auch nicht gesagt, was trainiert wurde. Ich bin da sozusagen auch frisch in die Situation rein, sondern man hat mich gezielt in einen Konferenzraum gelotst. Man hat gesagt, ja klar, kommen Sie mit, wir sagen Ihnen gleich was. Und dann waren wir in diesem, ich würde mal sagen, nackten Konferenzraum, denn Ziel des Trainings war auch, wenn man das Kamerateam dann irgendwo hinlotst, wo es dann nicht mehr wahllos andere Menschen ansprechen kann, sondern erstmal, man möchte fast sagen, gefangen ist auf dem Gelände, dass dann auch nicht mehr auf den Flipcharts noch irgendwelche Strategieentwürfe zu sehen sind etc. Und es ging darum, dass wir als Journalisten in der Rolle das Gefühl haben, wir werden bedient und weg sind von den eigentlichen Schauplätzen.
Das klingt ziemlich aufwendig.
Ja, also in dem Fall war das auch so, dass es andere Schauspieler gab, die dann Kunden gespielt haben und bei der realen Hotline dieses Unternehmens angerufen hat und gesagt hat, wir haben hier diesen Joghurtdrink getrunken und wir haben jetzt Bauchschmerzen und müssen irgendwie zum Arzt. Was ist denn da mit eurem Produkt los? Und da wurde immer gesagt, das Erste, was wir sagen mussten, aber war immer bei einem Kontakt mit einem Mitarbeiter, das ist ein Training, haben sie das verstanden? Und erst wenn das bestätigt wurde, ging es dann auch weiter. Aber Krisenkommunikation und die Vorbereitung solcher Szenarien ist, wie ich schon sagte, eine richtige Industrie geworden, die möglichst im Hintergrund agiert und einen ziemlich großen Aufwand leistet. Gerade was die Entwicklung solcher Szenarien angeht, hören wir dazu mal Dirk Popp, der von der PR-Agentur Ketchum Pleon kommt, die viele Konzerne berät und solche Szenarien entwirft.
Da sind Sicherheitsexperten dabei, da wird sogar in Teilen die Polizei mit dazu geholt, da rufen Leute an, da kommen E-Mails an, da werden Faxe eingeschickt. Natürlich wissen viele Leute, dass sie sich in einer Simulation befinden, aber der Effekt, den man häufig hat, und das ist etwas, was man, ist ganz interessant, dies zu beobachten, dass man nach ungefähr 3 bis 5 Minuten sich eigentlich nicht mehr das Gefühl hat, dass man in einer, sagen wir mal, vorgefertigten Situation sich befindet, in einer Simulation, sondern man nimmt diese Simulation als Realität wahr. Und dann agieren auch alle, als ob sie in der realen Situation so sind.
Also wir haben jetzt erfahren, es gibt sowas wie ein Krisenhandbuch für Krisen bei Unternehmen, die krisengefährdet sind. Haben denn Journalisten auch so ein Handbuch, wie sie reagieren sollten, wenn es eine Krise gibt? Dazu werden wir gleich nach Frankfurt-Main geschaltet zum Fernsehchefredakteur des Hessischen Rundfunks und lassen uns von ihm erzählen, wie er die jetzige Flugabsturzberichterstattung empfindet und was man sozusagen macht, damit man besonnen reagiert, wenn man zu solch einem Ort kommt. Gerufen wird. Wir haben noch keinen Kontakt zu Frankfurt-Main, zum Hessischen Rundfunk, aber wir haben, das heißt konkret Daniel Buß und auch ich, wir haben noch am Rande dieser ganzen Katastrophenberichterstattung Stimmen eingeholt. So konnte ich zum Beispiel Stefan Scherzer fragen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger. Wie er denn umgeht mit der Tatsache, dass manche Kollegen verpixeln und nicht verpixeln, wenn es um Opfer, um Täter geht. Und ob er denn vielleicht der Meinung ist, dass der Pressekodex, der ja sowas regelt, ausreiche. Und ob man nicht vielleicht auch immer wieder darüber reden müsse, wie man mit solch einem Katastrophenfall wie mit dem German Wings Absturz umgehen sollte?
Also es ist tatsächlich so, die Regeln und den Kodex, den der Presserat rausgegeben hat und die dort auch verfasst sind, sind ausreichend. Wir haben das auch in Paris ja die Diskussion gesehen, verpixelt man ein Gesicht von einem Opfer am Boden liegend? Selbstverständlich ist das Presseratskodex, das zu tun, auch aus Respekt vor den Opfern. Und es gibt wie immer natürlich auch Ausreißer. Aber grundsätzlich reicht das, was der Presserat vorgibt, aus. Wo ich Ihnen recht gebe, was wichtig ist, dass man über diese Themen immer wieder redet und auch in der ganzen Aufgeregtheit sich immer wieder auch dieser Sachen besinnt. Ich glaube, eine große Herausforderung für alle Menschen in der Gesellschaft ist tatsächlich, dass die Zahl dieser kaum verkraftbaren Nachrichten zunimmt. Man hat das Gefühl, es wird mehr. Und das hat auch was mit Aufgeregtheit dann zu tun.
Aufgeregtheit möglicherweise auch bei denen, die direkt vor Ort sind. Das sind Fotografen, Journalisten, die recherchieren, aber auch Kameraleute. Daniel Buß, du hast jemanden getroffen vom ZDF.
Ja, ich war in Köln unterwegs auf einem Konzert und bin zufälligerweise einem Kameramann über den Weg gelaufen, der für das ZDF in Haltern war. Und er hat mir ein paar Fragen in mein iPhone beantwortet.
Er stellt sich selbst vor.
Walter Kort, ich bin Kameramann beim ZDF und ich war von der ersten Minute an Teil der Berichterstattung über den Absturz der Germanwings-Maschine.
Du warst unter anderem heute in Haltern. Ohnehin ist gerade die Zeit des großen Medienbashings angesagt. Dann kommt so ein Unglück und da wird transportiert, naja, das ist die Meute. Ne? Das sind die Aasgeier, die da jetzt kreisen, über Haltern. Zum Beispiel die Menschen dort, die Trauernden, die Kinder. Da ist die Rede davon, dass zum Teil einzelne Journalisten Geld bieten, Kindern, damit sie Interviews geben. Was ging da in den letzten Tagen in Haltern vor? Ist das so? Ist das die Meute, die da einfällt und total skrupellos ist?
Ich habe das so überhaupt nicht erlebt, war allerdings auch nicht auf der Seite irgendeines Bild-Zeitungsfotografen oder Bild-Zeitungsjournalisten. Ich war sehr erschreckt, als wir hingeschickt wurden und habe die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich allerhöchsten Respekt vor meinem Sender. Ich habe allerhöchsten Respekt vor all denen, die da mitgearbeitet haben. Ich finde, die Berichterstattung war sehr angemessen, war sehr informativ. Ich wurde zu keinem Zeitpunkt gedrängt, irgendjemandem hinterherzuspringen. Wir wurden immer wieder darauf hingewiesen, keine Jugendlichen, keine Kinder unter 18 Jahren zu zeigen, keine Großaufnahmen zu machen. Die Unterstützung vom Sender war zu jeder Zeit vorbildlich. Und ich habe das lange nicht gehabt. Aber ja, nach dieser Woche bin ich stolz, Kameramann des ZDFs zu sein.
Das heißt, so eine Sendezentrale in Mainz sagt, hier sind übrigens, selbst wenn ihr auf die Idee kämmt, hier sind für uns die Grenzen.
Ja. Ja.
Was passiert so drumherum? Da sind auch andere Medien. Da sind ARD und ZDF, da sind Privatsender, da sind Boulevardjournalisten von Zeitungen, da sind Nachrichtenagenturen. Benehmen sich alle vor Ort?
Also vor Ort, die große Meute benimmt sich tadellos, kann ich sagen. Alles, was nicht tadellos ist, alles, was von uns in die Kritik gerät, findet doch eh an anderen Plätzen statt. Das sind Leute, die in der Regel besser informiert sind, die Geld dafür bezahlen, dass sie Informationen bekommen, die immer abseits der Meute sind. Die Meute ist mittlerweile auf Linie, das kann ich sagen.
Öffentliche Trauer versus private Trauer, wo verläuft da sowas wie eine Grenze? Wie erkennt man als Kameramann, als Reporter, hier darf ich sein? Hier bin ich auch, ich will nicht sagen erwünscht, aber toleriert. Hier darf ich sein und hier ist für mich die Grenze. Wie erkennt man sowas vor Ort?
Das liegt zum einen daran, dass mittlerweile bei solchen Sachen eine gewisse Professionalität eingetreten ist. Also wir dürfen uns nicht mehr überall hinstellen, sondern auch die Pressestellen vor Ort haben natürlich gelernt aus den letzten Jahren. Ein Beispiel, die Pressesprecherin der Polizei in Haltern, und das ist nun wirklich nicht Berlin, Hamburg oder München, sondern die Pressesprecherin der Polizei in Haltern kam heute auf uns Journalisten zu, als die ersten weinend aus der Kirche rauskamen, als sie getröstet werden müssten, und hat gesagt, ihr wisst doch, das wollen wir nicht drehen und eigentlich haben wir auch die Verabredung, das nicht zu drehen. Und soweit ich weiß, hat es auch keiner gemacht, zumindest von denen, die mit uns in der sogenannten Meute standen. Dass es Heckenschützen gibt in solchen Momenten, ist doch klar.
Teleobjektive.
Teleobjektive von versteckten Orten und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor. Wir können natürlich auch so gut sein und wir können so moralisch sein, weil wir natürlich ganz genau wissen, dass es die auch gibt. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten gar kein Bild von dem Co-Piloten. Wir hätten gar keine Informationen. Wir wären immer höflich und würden sagen, das interessiert uns auch nicht und das hat so zu sein und das ist politisch korrekt. Ich glaube, am Ende würde das der Medienkultur in Deutschland auch nicht gut tun. Also, sagen wir mal so, es ist ganz schön, einem Sender anzugehören, der politisch korrekt handelt. Aber wir wissen alle, dass wir im Grunde die Heckenschützen auch, naja, doch sehr billigend zur Kenntnis nehmen.
Gibt es sowas wie einen Lieferdruck? Gibt es den Druck, was Eigenes zu liefern? Also ich würde mir jetzt vorstellen, da sind 20, 30 nationale, internationale Kamerateams. Alle sind am selben Schauplatz und allen müsste doch von zu Hause gesagt werden, aber wir müssen uns doch unterscheiden. Wir müssen doch dafür sorgen, dass man uns guckt, weil wir mehr liefern. Gibt es sowas wie einen Druck, eine eigene Stimme zu organisieren, einen eigenen Blickwinkel zu finden oder geht das in solchen Situationen ohnehin überhaupt nicht?
Nein, den Druck gibt es von Senderseite überhaupt nicht. Was man natürlich nicht verkennen darf, ist, dass bei solchen Situationen immer so eine Schnitzeljagd-Atmosphäre entsteht. Also da möchte natürlich jeder Erster sein mit irgendeiner Information. Da möchte jeder irgendwas wissen, was die anderen nicht wissen. Aber nicht über die Grenzen hinausgehend. Also wenn ich auf Twitter irgendeine Information lese, dann ist das ganz schön, wenn ich 2 Minuten später geschaltet werde, weil ich der Erste bin, der es vermelden darf. Aber es ist nicht so, dass ich in Büschen hocke und mit dem Teleobjektiv versuche, irgendwelche Informationen rauszukriegen, Leuten in den Rücken zu schießen oder die Intimsphäre von Betroffenen zu stören.
Wenn ich das richtig verstehe, es gibt einerseits moralische Grenzen, das macht man nicht.
und es gibt technische Grenzen, da rüstet man auch nicht weiter auf.
Ja, sogar wir rüsten sogar zurück. Also wir könnten sehr viel mehr. Wir sind stolz beim ZDF darauf, dass wir relativ schnell waren, dass wir gut informiert haben, dass wir rund um die Uhr informiert haben, wenn es von uns gefordert wird. Ja, das war so. Das haben wir geleistet und ich finde, da kann man auch stolz drauf sein. Also wenn so ein Ereignis passiert, ohne dass jemand damit gerechnet hat und man 12 Stunden am Stück sendet oder 6 Stunden am Stück sendet, wie auch immer, und eine Sondersendung nach der anderen fährt mit sehr, sehr ordentlicher Qualität, dann darf man da auch mal stolz drauf sein.
Und stolz ist Walter Kort, er ist Kameramann beim ZDF.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Daniel Buß. Und jetzt hoffe ich mit Alois Theisen. Er ist der Fernsehchefredakteur des Hessischen Rundfunks. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Die Leitung klappt. Rundfunk über 90 Jahre, dann doch immer wieder schön, das Erlebnis Live-Schaltung zu machen. Herr Theisen, weswegen ich Sie gebeten habe, an unserer Sendung teilzunehmen, ist zum einen, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir haben vorgestellt, wie denn Unternehmen auf möglicherweise Krisen vorbereitet sind. Und ich will mit Ihnen diskutieren und mit mir im Studio ja auch Dani Buß, der vor Ort war, zum Beispiel bei Trainings. Wie werden Journalisten überhaupt darauf vorbereitet? Hören wir uns aber erstmal noch einen Ausschnitt aus einer Sendung Ihres Programms an, Main Tower. Das ist die Sendung vom 26. März.
Hier hinter mir ist das weiße große Haus zu sehen. Dort wohnen die Eltern. Dort ist auch Andreas L. regelmäßig zu Hause. Er hat ja noch eine Wohnung in Düsseldorf. Wir hatten es eben im Beitrag gehört. Die Polizei ist mittlerweile angekommen. Wir haben da ein paar Bilder gefilmt. Heute Nachmittag war das, gegen 16 Uhr. Ja, die Nachbarn hier, sofern sie noch mit den Medien reden, man muss sich das mal nur mal so vorstellen. Hier ist ja ein riesen Presseaufkommen derzeit. Die Presse aus der ganzen Welt ist da. Japanisches Fernsehen, französisches, englisches, amerikanisches, russisches, spanisches, also überall sind die Satellitenwagen und das sind jetzt hier nur 4. Da hinten in der Straße stehen noch 8 Stück und es sollen noch viel mehr kommen. Die Menschen sind natürlich jetzt hier alle irgendwie, die Nachbarn haben schon so jetzt schon die Nase voll, machen die Rollläden runter und die Türen zu. Für die ist das ja alle auch unerträglich und zu viel des Guten, was hier passiert ist und dass sie auch alle jetzt so im Fokus stehen.
Herr Theisen, wie ist bei Ihnen diese Sendung ausgewertet worden?
Die Sendung hatte ja 4 Elemente, 2 Beiträge und 2 Live-Schalten. Die letzte Live-Schalte war dann wieder in das eigentliche Gebiet zu Herrn Wert, der für den WDR und die ARD am Unfallort selbst ist oder in der Nähe des Unfallorts. Ich habe gestern noch mit dem Kollegen gesprochen, der diese Live-Schalte gemacht hat. Ich wusste nicht, dass wir im Hintergrund das Haus der Eltern haben und einen der Wohnsitze des Co-Piloten. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten auf dem Marktplatz gestanden. Ich muss allerdings sagen, wenn man die Bilder sieht, die wir auch eingespielt haben, es gab da nichts mehr zu enthüllen. Dort standen mindestens 50, 60 Medienleute vor diesem Haus, Reporter aller möglichen Zeitungen, Hörfunkstationen und Fotografen und Kameraleute. Und der Kollege hat ja auch geschildert, man konnte das auf dem Bild sehen, es gab da schon im Dutzend Übertragungswagen, Satellitenübertragungswagen. Aber dennoch bin ich der Ansicht, dieser Wohnsitz der Eltern, auch wenn dort der Co-Pilot seinen eigentlichen Wohnsitz oder einen seiner Lebensmittelpunkte hatte, der tut nichts zur Sache, den hätten wir nicht zeigen sollen.
Aber Herr Theisen, wir sprachen ja davor, wie sich Unternehmen vorbereiten mit Krisenhandbüchern. Die Wahl des Schauplatzes, was darf da überhaupt zu sehen sein oder nicht, das ließe sich ja vorher einordnen. Gibt es denn so etwas wie ein Handbuch für die Krisenkatastrophenberichterstattung, eine Checkliste für Mitarbeiter, die da ja auch plötzlich in so eine Situation geraten?
Nee, so ein Handbuch gibt es nicht. Es gibt diesen Pressekodex, der ja auch schon in der Sendung angesprochen wurde. Es gibt unser Leitbild, dass wir fair, objektiv, unabhängig, unvoreingenommen berichten. Es gibt so viele denkbare Krisenszenarien, dass ich es auch für einen denkbaren Blödsinn hielte und halte. Ich spreche immer wieder mit Kollegen, mit den Redaktionsleiterinnen, aber auch mit den Reportern über Situationen, auch anhand von Beispielen, die ich selbst erlebt habe und Fehlern, die ich selbst gemacht habe, um ein Bewusstsein zu erzeugen, dass der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Schutz der Menschenwürde für uns ein ganz hochrangiges Gut ist, dass junge Reporter Fehler machen, dass sie sich von der Situation mitreißen lassen. Die Gefahr ist groß und deswegen spreche ich immer wieder auch an eigenen Beispielen, die ich erlebt habe. Und da machen übrigens erfahrene Reporter genauso viele Fehler. Es ist ja schön, was der Kameramann des ZDF eben erzählt hat. Ich war ja selbst 2 Jahrzehnte beim ZDF. Es gibt sicher den Druck nicht aus der Zentrale. Der größte Druck entsteht bei den Reportern meist von sich aus, weil sie denken, jetzt ist meine Chance, jetzt will ich eine große Story haben. Und ich sage denen immer, wir können nur mit fairen Methoden an Geschichten kommen. Aber dass es auch in diesen Situationen den Wunsch gibt, dass man einen besonderen Augen- und Ohrenzeugen hätte, dass man das besondere Bild hat, aber immer unter diesem großen Dach, es muss diesem Pressekodex und unserem Leitbild entsprechen.
Nun hat Ihr Kollege ja auch etwas richtig gemacht aus meiner Perspektive. Er hat den Klarnamen nicht vollständig genannt, sondern ihn abgekürzt. Und da ließe sich ja vermuten, dass Sie ja doch irgendwie hausinterne Regeln haben. Der RBB und auch die Tagesschau machen es genauso. Gibt es da eine Absprache?
Also zwischen den Sendern gibt es jetzt in diesem Fall keine Absprache zwischen den Sendern der ARD. Wir halten das bis heute so, dass wir den Namen abkürzen und dass wir auch das Bild unkenntlich machen. Die Fotos, die wir natürlich auch vorliegen haben, das gilt bei uns immer bis zu dem Punkt, bis jemand verurteilt ist. Natürlich könnte man das hier auch anders sehen und wir schalten, und das ist eine Regel, im Zweifelsfall wissen alle, befragen wir immer mal unsere Juristen. Und wir hatten an dem 26. eigentlich schon die Freigabe, das Bild unverpixelt zeigen zu können. Wir machen das bis heute nicht, auch wenn sicher bei dieser Schwere des Falles ein ganz überragendes Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht. Aber ich halte den Fall noch nicht für abschließend geklärt. Es gibt sehr starke Indizien, wie sich das Ganze zugetragen hat. Aber ich bin der Ansicht, dann muss das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit auch da mal zurückstehen. Hinter dem Recht, das auch und gerade ein Toter hat, dass seine Rechte gewahrt werden. Er kann sie selbst nicht mehr aktiv wahren. Umso mehr sind wir aufgefordert, also die Rechte zu respektieren.
Und vor allen Dingen auch die Rechte der Eltern, die ja jetzt stigmatisiert sind im Prinzip. Und ich kann mir vorstellen, auch den Wohnort wechseln, weil sie in dieser Nachbarschaft mit dieser Ablichtung, mit dieser Medienpräsenz da nicht mehr leben möchten. Gibt es aus Ihrer Perspektive Dinge, die man tatsächlich auch medienübergreifend nochmal weiter vertiefend diskutieren sollte? Sie erinnern sich ja auch an das Geiseldrama von Gladbeck. Da gab es ja dann auch so etwas wie ein Agreement unter den journalistischen Medien, die dann gesagt haben, nein, mit Geiselnehmern werden wir keine Interviews mehr führen zum Beispiel.
Ob wir jetzt anhand dieses Falles sowas brauchen, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu weit weg. Ich war nicht in Haltern. Das ist das Gebiet des WDR. Und wie der Kollege Kort ja eben geschildert hat, ist das ja alles angeblich vorbildlich gelaufen. Ich will das auch mal so akzeptieren. Ich habe auch nichts anderes gesehen und bisher auch nichts anderes gelesen. Ich glaube, bisher müssen an diesem Fall keine neuen Regeln aufgestellt werden oder könnten aus dem Fall neue Regeln abgeleitet werden. Ich glaube auch, wie der ZDF-Kollege, dass wir aus den vielen Vorgängen Lady Di und was es alles gegeben hat, aus dieser ganzen Diskussion doch in den Medien und zwar querbeet, ob öffentlich-rechtliche oder private, ob einzelne Kameramänner und Fotografen doch erheblich dazugelernt haben, dass es dann immer wieder mal Auswüchse gibt. Das kann nicht ausgeschlossen werden, aber es insgesamt, glaube ich, ist doch ein größeres Bewusstsein gewachsen, dass Rechte anderer durch unsere Arbeit auch immer tangiert werden oder werden könnten und dass man dort vorsichtig sein muss.
Ich kriege ja auch Twitter-Feedback. Zum Beispiel wird nochmal die ganze Problematik der Spekulationen aufgeworfen. Sollte man spekulieren mit den Worten, wir können jetzt nicht spekulieren und macht es dann doch? Muss man Sendezeit füllen? Ist das tatsächlich so ein Druck, auch um der Informationserwartung gerecht zu werden?
Also es geht sicher nicht darum, Sendezeit zu füllen. Die ARD hat viel breiter noch als das ZDF berichtet und ich habe einiges davon gesehen. Wir haben ja selbst einen Luftfahrtexperten gestellt. Wir haben uns am Anfang darauf eingestellt, dass wir eigentlich mehr sozusagen Hintergründe beitragen. Wie funktioniert so eine Tür im Cockpit und. Und das haben wir dann auch weitgehend gemacht. Und die ganze Zeit für die ARD, für das erste Programm, unseren Luftfahrtexperten Michael Immel im Studio sitzen gehabt. Wir sagen da immer, das steht auch übrigens im Pressekodex, dass natürlich die Fakteninformation und die Vermutung und die Schlussfolgerung deutlich voneinander getrennt werden müssen und gekennzeichnet werden müssen. Und selbstverständlich, wir haben in der ARD zum Beispiel am ersten Tag eine Debatte geführt, sollen wir das heute Abend kommentieren? Und dann kamen wir zu dem Schluss, ich stand als Ersatzkommentator, falls es dazu käme, bereit. Ich habe gesagt, nee, wir können das nicht kommentieren, außer wir wissen bis heute Abend definitiv und abschließend, also bis zu den Tagesthemen, dass es ein Terroranschlag war. Und nur für den Fall, und wir machen ja sonst immer von Montag bis Donnerstag einen Kommentar und der fällt nie aus. Und wir haben dann beschlossen in der Chefredakteurinnen- und Redakteursrunde, heute gibt es keinen Kommentar, es sei denn, es war erwiesenermaßen ein Terroranschlag.
So, Alois Theisen, er ist Chefredakteur Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben.
Gerne. Tschüss.
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit der Welle Radio 1 und dem Medienmagazin. Und logischerweise muss sich das Medienmagazin in dieser Woche schon dieser ganzen medialen Berichterstattung widmen, die Sie ja wahrscheinlich auch hautnah miterlebt haben. Und wenn man auch die Social Media liest, dann gibt es sehr viel Pro und Contra, eigentlich mehr Contra als Pro. Was ich gelesen habe, zum Beispiel auf der Seite von Detektor FM, das ist ja ein mit dem Deutschen Radiopreis prämiertes Webradioprojekt aus Leipzig, da stand, wir werden bis auf Weiteres nicht über den Absturz sprechen. Das klingt jetzt etwas paradox, weil ich will genau darum geht's jetzt nämlich mit Markus Engert von Detektor FM darüber reden, warum man bei Detektor FM nicht über den Absturz redet. Hallo Markus Engert.
Hallo.
Ich grüße dich. Was waren denn tatsächlich die Beweggründe zu sagen, nein, also wir machen noch nicht mal irgendwie eine gewisse Mindestberichterstattung?
Ist eine Entscheidung, die über 3 Tage gewachsen ist. Montag, als die News kam, saßen wir zusammen und haben überlegt, was wir machen können. Da waren so viele Fragezeichen, keiner wusste irgendwas, haben wir gesagt, wir können nichts machen. Dienstag haben wir uns entschieden, was zu machen, was für uns an dem Aspekt ein ganz wichtiger Punkt war, nämlich die Frage, wer hilft den Angehörigen und Betroffenen und wie hilft man eigentlich? Und ab Mittwoch standen wir hier und hatten nicht das Gefühl, irgendwas Hilfreiches, irgendwas Wertvolles, irgendwas Neues beitragen zu können und haben uns dann eben entschieden, bevor wir uns irgend so einer Spirale preisgeben um Schlagzeilen oder um Hetze oder um Geschwindigkeit, dass wir bis auf Weiteres was machen, was wir selten machen, nämlich einfach mal den Mund halten, weil wir nicht das Gefühl haben, irgendwas Neues erzählen zu können.
Daniel Buß ist auch noch im Studio, nur zur Information.
Ja, ich frage mich, ich fand das bemerkenswert, habe das auch gesehen und war ziemlich baff, dass ihr euch, ich sage jetzt mal platt, euch das traut. Also kann man sich an einem Top-Thema, alle haben darüber gesprochen und natürlich haben auch alle darüber spekuliert in den Kaffeeküchen etc. Kann man sich so einem Top-Thema wirklich entziehen? Also sollte das aus eurer Sicht Schule machen? Plant ihr das in Serie zu machen, immer wenn ihr nichts beitragen könnt, nichts wisst?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Statement ist in keinster Weise an andere gerichtet oder soll sich an irgendeinen Vergleich messen. Damit ist kein Aufruf verbunden, keinerlei Medienkritik, gar nichts. Wir haben nur uns erklärt in eigener Sache und wollten uns transparent machen. Das ist ja was wir Journalisten auch nicht so oft tun, uns und unsere eigene Arbeit transparent machen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Schule machen muss. Wir haben nie gesagt, dass man darüber nicht berichten sollte. Im Gegenteil, ich finde es und wir finden es ganz besonders wichtig, dass Nachrichtenredaktionen an solchen Themen dranbleiben. Die Frage ist nur, ob es wirklich jeder machen muss. Und wir sind dann nach Abwägung unserer Möglichkeiten und unserer Mittel und auch unserer journalistischen Grundwerte eben zu dem Ergebnis gekommen, nein, wenn wir das machen würden, dann wäre es eine Hatz, der wir uns unterwerfen und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir das Thema erstmal auf Eis gelegt. Wir haben einen Pauseknopf gedrückt. Wir werden sicherlich demnächst auch wieder über Themen sprechen. Nur gibt es ja 2 Fragen zu diesem ganzen Sachverhalt. Das eine sind Fragen aus dem Bereich, was ist da eigentlich passiert? die können wir nicht beantworten. Das wird ermittelt werden und diese Ermittlungsergebnisse kommen keine Minute schneller, wenn wir darüber spekulieren oder es nicht tun. Der zweite Fragenkomplex ist, was haben wir jetzt für Folgen daraus zu ziehen, für Schlussfolgerungen? Brauchen wir andere Abläufe, andere Ausbildungen, wie auch immer? Das sind Fragen, die können wir auch nächste Woche noch stellen. Die rennen uns nicht weg und da haben wir uns deswegen entschieden, vorerst den Pauseknopf zu drücken.
Würdest du auch so denken, wenn du noch bei dpa arbeiten würdest, bei der Nachrichtenagentur?
Mit Sicherheit nicht. Aber dann wäre ich an der Stelle, wo man von mir erwartet, dass ich den aktuellen Stand zusammenfasse und das idealerweise minutenaktuell. Von Detektor FM erwartet man Hintergrund, Einordnung, Zusammenhang, Analyse. Und wir erwarten von uns eben Beiträge, die man auch in einem Jahr noch anhören kann und die einem was Neues bringen. Und wenn wir die gesamte letzte Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Beiträge gemacht hätten, die scheinbar, eventuell, möglicherweise und diese ganzen Worte enthalten, dann hätte man die schon in 14 Tagen nicht mehr anhören brauchen, weil das veraltet. Und das ist nicht unser Spiel hier.
Kann man also sagen, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, also dass bestimmte Strukturen in Deutschland bei den Medien nicht stimmen?
Möglicherweise ist das so. Ich glaube, dieser Wettrennreflex, der wird vielleicht auch zu selten hinterfragt. Ich glaube nicht, dass unser Statement irgendwas über die Medienstruktur in Deutschland aussagen kann. Sollte es ja auch nie. Ich bin selbst fast ein bisschen baff, dass das jetzt irgendwie so, ja, so eine Welle auch gemacht hat, weil das war nicht unser Ansinnen. Ist natürlich total gut, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie sich unser Berufsstand verhält. Aber im Wesentlichen glaube ich, das muss jede Redaktion für sich entscheiden und für sich ausklamüsern. Und ja, ich muss es schon so sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das mitunter halt passiert, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wie wollen wir uns jetzt dazu verhalten, sondern da heißt es, okay, das Thema ist zu groß, wir müssen automatisch alles machen, was es gibt. Und diesen Automatismus, den wollen wir halt nicht gehen.
Wie siehst du denn die übrige Berichterstattung um euch herum? Also ich fand eure Sache absolut bemerkenswert und fand dann zum Beispiel auch interessant, dass viele Medien mit ihrer, naja, Ahnungslosigkeit, die sich da natürlich in so Momenten dann auch teilweise tagelang breit macht, doch sehr offen und transparent und das finde ich auch neu umgegangen sind. Also ich habe auf diversen Portalen und sogar in den Nachrichtenagenturen die Formate gesehen, was wir über den Absturz wissen. Und was nicht? Ist das nicht auch ein gangbarer Weg und auch eine Möglichkeit, sich dieser Komplettverweigerung auch zu entziehen?
Total. Ich finde das gut und ich hätte mir das auch schon viel eher bei vielen anderen Fällen gewünscht. Nur wie gesagt, unser Spiel sind keine Nachrichten und weil wir das nicht machen brauchen, Klammer auf, auch nie wollten, Klammer zu, brauchen wir diese Formatgrenze zwischen was wir wissen und was wir nicht wissen überhaupt nicht. Wir wollen ein bisschen abwarten, bis das abgekühlt ist und ich habe das auch beobachtet wie du. Ich fand das auch gut, aber wir haben natürlich auch viele andere Sachen beobachtet, dass eine extrem renommierte Redaktion wie das Heute-Journal eben einräumen musste, ein falsches Bild gezeigt zu haben. Ich glaube, es war das Heute-Journal. Oder dass N24 twitterte, sorry, dass wir das Haus gezeigt haben von dem Piloten. Ja, wenn sowas rausgeht, ist der Schaden angerichtet. Und man kann sich diesem Schaden anrichten nur entziehen, indem man sich die Fragen, was wollen wir tun und was wollen wir nicht tun, vorher stellt und nicht hinterher.
Du hast schon angedeutet, euer Spiel in Anführungszeichen sind nicht Nachrichten, ist nicht die absolute Aktualität. Man kann auch sagen, ihr habt euch das leisten können, euch da auch mal ein paar Tage rauszuziehen aus einem Thema, nicht mehr zu spekulieren. Andere könnten sich das nicht leisten, oder?
Das stimmt in vielen Fällen, aber in vielen anderen Fällen stimmt es auch nicht. Es gibt keinen Grund, warum die 100. Redaktion irgendeinen Verbandssprecher anrufen muss, der sagt, ich weiß auch nicht so richtig, was im Cockpit passiert ist, warum die 100. Redaktion vor die Schule schalten muss, warum man die Frage stellen muss, wie ist die Stimmung in Haldern, um die Antwort zu bekommen, die Stimmung ist bedrückt. Für solche Fragen gibt es keinen Grund.
Meint Markus Engert von Detektor FM. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Statements. Auch alle anderen, die für diese Sendung sich geäußert haben. Ja, muss man dazu sagen, es haben nicht alle geantwortet auf meine Anfragen. Die großen Häuser wie Spiegel, wie Springer, wie FAZ und auch bei Zeit habe ich nachgefragt, haben den Weg gescheut, hier Stellung zu beziehen oder Fragen zu beantworten. Deswegen umso mehr vielen Dank für die, die sich geäußert haben.
Radio 1.
Und damit sind wir im Podcast Bonustrack und der gehört heute einem Interview aus dem Juli 2000 hier im Medienmagazin in der Ausgabe vom 29. Juli 2000. Damals gab es gleich zwei Unglücke. Ein Concorde-Absturz der Air France mit der Flugnummer 4590 am 25. Juli 2000 und ein Bombenattentat in Düsseldorf vom 27. Juli 2000. Während man bei der Concorde inzwischen ja weiß, dass es Teile waren, die auf der Startbahn lagen, die gegen die Concorde schlugen und sie beschädigten, ist das Bombenattentat in Düsseldorf wohl offenbar immer noch nicht restlos aufgeklärt.
Radio 1.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Zwei Unglücke wurden in dieser Woche wieder zur harten Prüfung der Medien. Erstens, weil sich Unglücke selten ankündigen und damit Schnelligkeit und Sorgfalt der Berichterstattung in diesem Doppel einem besonderen Belastungstest ausgesetzt sind. Und zweitens, weil die Nachrichtenlage zu Beginn einer Katastrophe ziemlich unübersichtlich und dünn ist. Bei der Beobachtung verschiedener, auch seriöser Medien in den letzten 6 Tagen drängt sich der Eindruck bei mir auf, dass beim Katastrophenjournalismus einige Regeln des journalistischen Handwerks im harten Nachrichtenwettbewerb außer Kraft treten, dass davor augenscheinlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht ausreichend geschützt sind. Da drängt man zum Thema Bombenanschlag von Düsseldorf Gesprächspartner Position gegen den Rechtsradikalismus zu beziehen, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal klar war, wie die Bombe gezündet wurde, was Ausschluss geben könnte, ob die Opfer zufällig oder absichtsvoll in die Explosionszone gerieten. So häufen sich dann zum Beispiel solche Aussagen.
Also auch was wir hier machen, ist natürlich reine Spekulation. Wir wollen da niemanden im Vorfeld verurteilen.
Beim Concorde-Absturz wird bei den Tagesthemen und nicht nur da über die Absturzursache wild spekuliert, zu einem Zeitpunkt, wo weder Flugschreiber ausgewertet noch Augenzeugenberichte vorliegen. Jeden Abend werden andere Theorien serviert und sogenannte Experten präsentiert. Haarrisse, ein fehlerhaftes Triebwerk, nun eine Kettenreaktion ausgelöst durch einen geplatzten Reifen. Wie werden Journalisten auf solche Ereignisse vorbereitet? Am Telefon der Medienprofi, Publizist, Autor, Dozent, Moderator, jahrelanger Journalist zum Beispiel, Chefredakteur bei der Welt und auch natürlich der erste Leiter der Hamburger Journalistenschule. Inzwischen trägt sie den Namen Henry Nannen. Guten Abend, Wolf Schneider. Oh, da ist die Leitung zusammengebrochen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch etwas Musik und holen die Leitung nach Mallorca wieder her. So, ich hoffe, die Kollegen um Monaco haben Verständnis, dass wir doch lieber nach Mallorca schalten zu Wolf Schneider. Guten Abend.
Ja, kann zu klappen.
Es fiebt ein bisschen, aber ich hoffe, das hält sich diesmal. Wann darf nach Ihrem Verständnis, und da knüpfen wir wieder an das Thema an, die Spekulation zum Auffüllen von fehlenden Fakten verwendet werden?
In dieser allgemeinen Form kann ich die Frage nicht beantworten, aber ich fand das, was die Zeitungen in Sachen Concorde gemacht haben, vollkommen richtig. Wenn das ist von so überragender Interessantheit, dass man sich natürlich nicht damit begnügen kann, dass vielleicht in 3 Monaten oder 3 Jahren die Ursache erforscht ist. Die Leute wollen sofort etwas wissen, und wenn es ein paar Indizien gibt und man schildert die und man bildet den Nachbrenner ab und man erzählt die Geschichte der Concorde und man stellt den Piloten vor, all das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich fand es einschließlich der Bild-Zeitung verhältnismäßig seriös. Das Fernsehen, das Sie in Ihrer Ankündigung brachten, das ist natürlich in einer schwierigeren Lage. Es soll noch schneller reagieren. Und das Fernsehen hat nun eine grässliche Eigenschaft. Es muss unbedingt lebende Leute vor die Kamera zerren. Schon Joschka Fischer hat sich ja, seit er nicht mehr Oppositionssprecher ist, sondern Außenminister, angewöhnt, überhaupt nichts mehr zu sagen. Also eigentlich immer davonlaufen, wenn er ihn auf den Bildschirm drängt. Aber die Leute, die das Fernsehen sonst so mal eben vors Mikrofon holt, um ihnen irgendein spontanes Statement abzuhalten, das ist ein Tiefpunkt des Journalismus. So was Schlimmes tun die Zeitungen nicht.
Ich hoffe, man versteht Sie, weil es gibt einige Kommunikationsprobleme. Es pfeift ein bisschen in Ihrer Nähe oder es gibt Modulation. Aber vielleicht doch nochmal zu der Frage, ob denn die Medien zunehmend in dieser Informationsgesellschaft vielleicht doch mit dieser Geballtheit an Informationen, auch wenn nichts passiert, vielleicht eine Art psychotherapeutische Funktion übernehmen, unfassbare Geschehnisse verarbeiten zu helfen, indem sie eben, wie Sie sagten, den Nachbrenner in allen Details nachbilden, Experten befragen und Augenzeugen und dann vielleicht noch alte Archivfilme herausholen.
Ja, dafür bin ich kein Fachmann. Das wäre eine Frage an Psychologen und Soziologen. Fachmann bin ich für das, was Journalisten sich dabei gedacht und was sie gemacht haben. Und das fand ich im Fall Concorde völlig in Ordnung.
Was lernt denn heutzutage ein Journalist oder was hat er bei Ihnen gelernt über den Nachrichtenjournalismus, über die Recherche? Wie muss man Fakten bewerten? Wie muss man überhaupt recherchieren in solchem Fall, wo der Aktualitätsdruck ziemlich groß ist?
Also zu recherchieren Recherchieren hatte ja ein Journalist in Deutschland kaum eine Chance, wenn sich das in Paris abspielt. Man bleibt dann angewiesen auf das Angebot der Nachrichtenagenturen und man steht vor der riesigen Frage, was machen wir aus dieser Fülle von Fetzenmeldungen, die da auf uns einstürzt, um die Leser einigermaßen zu informieren über etwas, was sie natürlich wahnsinnig interessiert. Das ist ein handwerkliches Problem. Eigene Recherchen über die Ursache anzustellen, wenn man in Frankfurt, München oder Berlin eine Zeitung macht, ist ja ausgeschlossen, jedenfalls nicht in der nächsten Stunde. Da kann vielleicht am nächsten Tag ein Korrespondent hinfahren. Und der wird auch schwerlich mehr herausbekommen als 20 französische Kollegen.
Und wie bewerten Sie zurzeit die Berichterstattung über den Bombenanschlag in Düsseldorf? Da gibt es ja jetzt eindeutig eine Positionierung aller möglichen Politiker und auch anderer zum Thema Rechtsradikalismus. Ich will Ihnen da mal was kurz einspielen.
Und lassen Sie uns erstmal die Ermittlungen abwarten, um zu wissen, was wollten der oder die Täter damit erreichen?
Man muss vorsichtig sein in dem Stadium, in dem die Ermittlungen noch nicht so weit sind, um irgendeine Aussage treffen zu können. Aber in dieser Richtung muss natürlich besonders deutlich ermittelt werden.
Das sind so typische Antworten auf die Frage, welche Position haben Sie zum Rechtsradikalismus in Deutschland?
Eben, diese Antworten kommen, wenn man töricht, als Fernsehreporter töricht genug ist, auf solche Menschen zuzugehen und sie zum Reden zu bringen. Der Fall Düsseldorf ist viel schwieriger zu bewerten als der Fall Concorde. Beim Fall Concorde liegt ein eindeutig riesiges Interesse vor. Im Fall Düsseldorf hat ja der Nachrichtenredakteur zunächst mal zu entscheiden, ist dies ein Unfall, so bedauerlich oder tragisch er sein mag, dann ist das eine vermischte Nachricht. Oder ist dies wirklich eine rechtsradikale, gezielte Tat, dann ist das ein Aufmacher. Das kann er nun überhaupt nicht beurteilen, also dort schwimmt er total. Während er bei der Concorde nur nach den Ursachen sucht, geht ja hier die Frage, ist das nun riesig oder ist das eine Tragödie, wie sie eben auch bei einer Gasexplosion in einem Mietshaus passiert. Da sind die Journalisten nicht zu beneiden und infolgedessen ist alles, was da mehr oder weniger geschickt gemacht worden ist, wahrscheinlich verzeihlich.
Sie sind, glaube ich, seit 53 Jahren Journalist, können zurückblicken auf auch Tendenzen, Trendwenden. Sind wir zurzeit in einer Phase des Journalismus, wo auch eine gewisse Eigendynamik Wahrheiten verfälscht, dass also Kollegen voneinander abschreiben, weil sie sehen, dass das Thema, was sie eigentlich recherchieren, gar nicht so bedeutsam ist, dass dadurch Nachrichten in den Vordergrund drängen, dass Indizien in den Vordergrund drängen und man will nicht bei der Heimatredaktion der Schlechtere sein?
Ja, natürlich, es gibt das Nachrichtenkarussell. Man findet eine Nachricht vielleicht nicht so wichtig und kommt sie plötzlich von den Agenturen als Vorrang. Nun drucken sie viele Zeitungen und dann denken die Agenturen, aha, das ist ja wichtig und so weiter. Also es ist möglich, dass, wie es vor einigen Jahren der Fall war, wenn ein Wahlbaby sich im Rhein verirrt, dies eine riesige Nachricht für die ganze deutsche Presse wird. Man hätte es genauso gut einspaltig auf einer hinteren Seite machen können. Hier haben sich also die Medien gegenseitig hochgeschaukelt. Das ist ein Phänomen, in diesem Fall harmlos. In der Politik passiert Ähnliches. Ob nun Herr Schröder oder Herr Schily dieses oder jenes gesagt hat oder Frau Merkel dieses oder jenes, das kann man, indem man Gegenfragen an die Gegner stellt, zu einem Medienthema hochschaukeln. Das ist eine Versuchung, die im Fernseh- und Internetzeitalter wahrscheinlich noch größer geworden ist, als sie vor 20 Jahren war.
Dieses Thema, Hochschaukeln von Meldungen, von News, von Nachrichten, beobachtet man ja zurzeit auch mit der Rechtschreibreform. Auch wir werden im Anschluss darüber berichten und eine Umfrage machen unter verschiedenen Tageszeitungen. Was halten Sie denn persönlich von der Rechtschreibinitiative der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
Ich finde es fantastisch, dass man nun an einem so prominenten Platz diese unsinnige Reform wieder beseitigt. Habe ich Zeit, zwei Einwände gegen die Reform geltend zu machen?
Sie sind bei Radio 1.
Also, Einwand Nummer 1, der Inhalt der Reform ist größtenteils vollkommen idiotisch. Man soll zum Beispiel das Wort aufwendig mit Ä schreiben, weil es vom Aufwand komme. Aber es kommt natürlich von Aufwenden. Ich muss für meine Reise viel aufwenden. Ich muss viele Aufwendungen machen, also ist die Reise aufwendig. Und das ist dann auch der Aufwand. Wenn man nun so tut, als käme das Wort aufwendig vom Aufwand, dann ist es so, als ob man behauptet, das Wort Denken käme vom Gedanke und würde das Denken mit Ä schreiben. Also große Elemente der Reform sind einfach Quatsch. Aber das Wesentliche daran ist, diese Reform ist immer gegen 95% aller Mitbürger gerichtet. Nämlich alle über 10-Jährigen, die umlernen sollen, möchten nicht umlernen. Und alle Leser sind in ihre Schriftbilder verliebt. Und die Kölner möchten zum Beispiel ein Rhein ohne Haar nicht haben, obwohl das Haar vollkommen unsinnig ist. Und die Weinliebhaber möchten natürlich einen Bordeaux, der sich hinten mit O schreibt, nicht trinken, obwohl das Bordeaux Aux völlig unsinnig ist. Das heißt, wir sind alle als Leser in Schriftbilder verliebt, die uns Kindesbeinen begleiten. Und daran etwas zu ändern, ist eine massenhafte Belästigung aller Mitglieder der Sprachgemeinschaft. Dort, wo es allen, ich wäre nämlich in England oder Frankreich, denkt man gar nicht dran. Es handelt sich also um den Übermut unterbeschäftigter Germanisten, die nicht ins Grab gehen wollen, ohne irgendwo an der deutschen Sprache herumgefummelt zu haben.
Das war Wolf Schneider, erster Leiter der Journalistenschule Hamburg Henri Nannen und auch mit diversen Funktionen versehen in seinem 53 Jahren Journalistenleben, auch zum Beispiel bekannt als Fernsehmoderator in der NDR Talkshow. Vielen Dank nach Mallorca, wenn es auch ein bisschen schwer war, Sie zu verstehen im Telefondickicht, aber ich glaube, die Botschaft ist dennoch rübergekommen. Mehr zur Rechtschreibreform, schönen Dank, Herr Schneider, mehr zur Rechtschreibreform gleich hier im Medienmarkt.
Radio 1.